Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit für Kreisab. Episode 86 steht an, wie immer prall gefüllt und wie immer mit Experten der Güteklasse 1A. Zunächst hallo an Stammgast Christian Stein von Handball World. Grüß dich.
Grüß dich, Sascha.
Und bonjour mal wieder an Susu Ole von BN Sports. Hallo.
Hallo, Sascha. Hallo zusammen.
Wir wollen heute sprechen über die DKB Handball Bundesliga und die EHF Champions League der Männer. Das sind unsere Schwerpunkte in der heutigen Ausgabe. Am Ende gibt es noch ein Interview mit Andreas Wolf, dem Torhüter der HSG Wetzlar und auch der deutschen Handballnationalmannschaft. Da gab es zuletzt ja einige Spekulationen, dass er in der kommenden Saison das Trikot des THW Kiel tragen wird. Warten wir mal ab, was er später hier bei uns dazu zu sagen hat. Wir fangen aber direkt an mit der Bundesliga und der aktuellen Situation in der Tabelle. Die Rhein-Neckar-Löwen stehen jetzt also bei 22:0 Punkten. Nach einer knappen ersten Halbzeit bzw. einer verlorenen gegen die HSG Wetzlar haben sie das Ding noch relativ souverän gedreht und dann locker gewonnen. Am Schluss der Tabelle steht der TuS in Lübecke. Der erste Punkt ist da, aber es sind 1:21 Punkte. Sehr, sehr schlecht sieht es aus da unten in der Tabelle. Konzentrieren wir uns zunächst mal auf die Spitze, Susu. Dein Blick aus der Ferne aus Frankreich. Du hast natürlich auch einige Spiele kommentiert, jetzt nicht an diesem Wochenende, aber auch in den letzten Wochen. Wir haben die Rhein-Neckar-Löwen vorne und dahinter schon ein bisschen Abstand. Flensburg, Melsungen, der HSV, Kiel ein bisschen zurück sogar, nur auf Platz 7 im Moment. Wie schätzt du derzeit die Lage ein?
Ja, die Lage sieht für die Rhein-Neckar-Löwen sehr, sehr, sehr gut aus. Also kein Punktverlust und schon, wie du gesagt hast, also schon ein bisschen Abstand da auf der zweiten und dritten Position. Melsungen steht gut, also nach der Unentschieden da in Magdeburg, was ein Spitzenspiel war, aber normal, Rhein-Neckar-Löwen wird vielleicht endlich mal ja den Titel denken.
Ja, wir wissen ja, du wünschst dir das ganz besonders, aber Spaß beiseite. Welche Mannschaften haben dich bisher überrascht und welche enttäuscht?
Enttäuscht hat mich mein VfL Gummersbach. In den letzten 5 Spielen haben sie da keine gewonnen, obwohl sie die Bundesliga da gut angefangen haben. Also das ist momentan ein bisschen schwierig für die. Ja, sonst keine Überraschung. Hamburg hat 2-3 Spiele gebaut, um sich zu finden, aber steht jetzt gut da in der Bundesliga. 4. oder 5. Rang, glaube ich. Und Wetzlar, vor diesem Spiel gegen Rhein-Neckar-Löwen hat Wetzlar einen sehr guten Bundesliga-Start absolviert.
Hast du Wetzlar in dieser Saison schon gesehen?
Ja, zweimal. Also sie spielen mit viel Spaß, mit viel Freude und das hat bisher sich gelohnt. Also das ist also ziemlich angenehm, da Wetzlar zu sehen.
Wenn wir ihn heute schon in der Sendung haben, vielleicht kannst du ein paar Worte verlieren zu Andreas Wolf, dem Torhüter, der bisher in dieser Spielzeit überragend spielt.
Ja, schon in der letzten Saison hat er sehr gut gehalten und er hat sich aufmerksam gemacht. Ja, das ist, also er nimmt unglaublich viel Platz im Tor. Er hat auch einen starken Charakter, beeinflusst auch seinen Mitspieler. Das ist sehr, sehr, sehr positiv, seine Entwicklung. Und keine Überraschung, dass die großen Vereine an ihn dran sind.
Ich glaube, der große Verein, der an ihm dran ist, wird das bis Ende des Jahres dann vielleicht auch mal bekannt geben. Das sind zumindest die Informationen, die mir vorliegen. Ja, Christian, jetzt hat Susu eben auch schon die MT Melsungen erwähnt. Es gab da dieses Spiel in Magdeburg, das du intensiv verfolgt hast. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen zu dieser Begegnung. 28:28 ist sie ja ausgegangen am Ende. Und die Melsunger haben es ein bisschen aus der Hand gegeben dann.
Ja, also man muss natürlich sagen, wenn man 40 Sekunden vor dem Ende noch mit 2 Toren führt, dann ist natürlich am Ende ein Unentschieden wirklich eine gefühlte Niederlage, tragische Figur. Und ich denke auch, Michael Müller hat das so im Sport1-Interview auch dementsprechend andeuten wollen, ist da Nenad Vucevic, dem einfach eine halbe Minute vor dem Ende das Offensivfoul gepfiffen wird und der dann hinterher noch irgendwie den 7 Meter verursacht, den dann Robert Weber zum Ausgleich genutzt hatte. Das ist natürlich gerade für Melsungen nach dem guten Start so ein Rückschlag gewesen, der absolut unnötig gewesen ist. Ich denke, wenn man sich das Spiel anguckt, Melsungen hatte immer wieder starke Phasen, hat allerdings auch sehr, sehr viele Zeitstrafen halt kassiert und Magdeburg hat das nicht konsequent ausgenutzt und war dementsprechend immer so ein bisschen hinten dran. Im Endeffekt haben sie sich da gerade noch so ins Ziel gerettet und den Punkt wirklich sich erkämpft. Aber das ist natürlich dann aus Melsunger Sicht, muss man sagen, an diesem Abend dann einfach zu wenig.
Also dann doch nicht leistungsgerecht, dieses Unentschieden?
Ja, ein Ergebnis ist ja immer im Endeffekt leistungsgerecht. Es ist natürlich so, Magdeburg hat da versucht, alles oder nichts im Endeffekt zu spielen und diese offene Deckung, wie man das dann halt machen muss, wenn man eine halbe Minute vor Abpfiff mit einem Tor zurückliegt. Aber es ist schon so, dass tendenziell der Sieg für Melsungen über die gesamte Spielzeit greifbarer war, als es das für Magdeburg war.
Die MT Melsungen hat übrigens jetzt zwei Heimspiele, zumindest in der Bundesliga. Im Pokal geht's auswärts nach Hannover am Mittwoch, aber wir haben das Heimspiel gegen den BHC am 31. Oktober. Dann nach dem Supercup bzw. der Länderspielpause gibt's ein Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen, ein Auswärtsspiel in Baling. Also gar nicht so extrem schwer, zumindest auf dem Papier. Und dann gibt's das Topspiel am 21. November gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause in Kassel. Da wollen wir da mal sehen, ob wir das dann zumindest im Fernsehen sehen können. Denn leider, das andere Spitzenspiel von gestern konnten wir nicht verfolgen, das der Rhein-Neckar-Löwen gegen Wetz. Das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Aber dieses Spiel war auch sehr, sehr spannend. Was hat dir denn nicht gefallen beim SC Magdeburg?
Wie ich schon gerade gesagt habe, also das Überzahlspiel beim SCM war wirklich, ja, ausbaufähig, sag ich mal so. Sie kamen auch aus meiner Sicht erst in der zweiten Halbzeit so zu ihrem gewohnten aggressiven Abwehrspiel mit den guten Gegenstoßchancen. Da haben sie so ein bisschen in der ersten Halbzeit noch Körner liegen gelassen. Ansonsten muss man auch mal sehen, dass der SCM dieses Spiel fast mit einer kompletten ersten Sieben einfach durchgespielt hat. Da muss man sich auch mal fragen, ob ein Nationalspieler wie Finn Limke einfach im Moment keine Alternative ist. Da sind schon einige wunderliche Sachen insgesamt dabei gewesen. Also Magdeburg hat am meisten gewechselt noch im Tor, wo dann Dario Quenstedt und Janik Green sich die Einsatzzeiten geteilt haben. Ansonsten wurde mal Jure Natek und Marco Bessiat jeweils ein paar Minuten von Michael Haas offensiv entlastet. Aber mehr oder weniger hat der SCM das mit seiner ersten Sieben durchgespielt.
Es gibt ja auch einige Veränderungen beim SC Magdeburg. Jetzt wurden beispielsweise die Verträge mit gewissen Spielern zum Saisonende nicht verlängert. Jure Natek möchte allerdings aus persönlichen Gründen seine Karriere beenden. Andreas Rojewski, der 13 Jahre beim SC Magdeburg war, bekommt kein neues Vertragsangebot. Susu, vielleicht kannst du mal ein bisschen aus deiner persönlichen Erfahrung sprechen, die du ja auch gemacht hast in deiner Zeit in Gummersbach. Wie schwer ist das, als Entscheidungsträger einem Spieler, der lange im Verein war, zu sagen: Sorry, aber es geht mit dir nicht weiter?
Sehr harte Entscheidung auf jeden Fall für Rojewski, der immer so an Magdeburg immer treu geblieben ist. Also ich gehe davon aus, dass die Entscheidung sehr, sehr, sehr schwer gefallen, beide Seiten, auch für den Verein. Ja gut, muss man aber irgendwann die Entscheidung treffen. Man hat gehört, dass Magdeburg vielleicht da auf der Position noch ein stärkerer Spieler haben möchte. Und Natek wollte weg, das war bekannt. Und dann sollten sie einfach die Entscheidung mit Rojewski treffen, haben sie gemacht. Das ist hart für die beiden. Rojewski hat immer die Leistung gebracht, keine Frage. Aber gut, sieht so aus, dass Magdeburg noch bessere Spieler auf der Position wird.
Hast du so eine Entscheidung mal treffen müssen als Sportdirektor beim VfL Gummersbach?
Ich habe sehr schwere Entscheidungen treffen müssen beim VfL Gummersbach. Das hatte vor allem mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Also solche Situationen eigentlich nicht. Aber ich habe in meinen zwei Jahren da als Geschäftsführer, ich glaube, 6 oder 7 Spieler verkaufen müssen. Und das tut jedes Mal sehr weh.
Dann hoffen wir mal zumindest, dass Andreas Rojewski einen neuen Verein auch findet. Vielleicht zieht es ihn ja in seine eigentliche Heimat nach Polen. Kielce, habe ich gelesen, könnte da eventuell ein Kandidat sein, da die auf halb rechts auch immer mal so aufgestellt sind. Buntic, glaube ich, kein Spieler von internationalem Topformat. Gut, das ist Rojewski auch nicht unbedingt, aber warten wir mal ab. Und er ist natürlich auch ein bisschen verletzungsanfällig, muss man sagen. Da haben sie ja noch Krzysztof Jeliewski, der auch die eine oder andere Sorge hat, immer mit Verletzungen. Also ein Spieler verlässt den SC Magdeburg, der viele, viele Jahre dort gewesen ist. Ein Verein verlässt vielleicht die Bundesliga am Saisonende, der auch etliche Jahre mit dabei gewesen ist, nämlich der TuS in Lübeck. Ich habe es eben schon gesagt, erst einen Punkt geholt in dieser Saison, aber trotzdem sind sie nicht so weit vom rettenden Ufer entfernt. Nur 3 Zähler sind es nämlich bis zu Platz 15 und deswegen würde ich jetzt gerne in dieser Sendung schon die These der Woche aufstellen. In den letzten Jahren, und damit ist jetzt nicht unbedingt die letzte Saison gemeint, war es deutlich schwieriger, den Klassenerhalt zu schaffen, als in dieser Saison. Christian, was sagst du dazu?
In den letzten Jahren würde ich sagen, war es für die etablierten Vereine leichter, die Klasse zu halten, weil die Konkurrenz, die von unten kam, doch nicht so stark war, wie es jetzt aktuell der Fall ist.
Susu, deine Meinung?
Ja, sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Ich finde, dass da die Bundesliga gerade da in diese Phase ein bisschen schwächer geworden ist. Zwischen Gummersbach, der aktuelle 12. Reihe ist, und Tistelbeke ist nur 7 Punkte. Das ist nie so viel. Das wird extrem schwer, da raus aus dieser Geschichte zu kommen. Für Lübecke ist das auch sehr, sehr schwierig, also für Goran Sutton. Ein Punkt ja, aber gut, die sollten auch beide Punkte mitnehmen. Dieses Spiel haben sie nicht geschafft. Gut, das wird eng. Das wird eng bis Ende der Saison, glaube ich. Und ich glaube, die 5-6 aktuell letzte Mannschaft werden mit dem Abstiegsgefahr dazu tun haben.
Vielleicht ja auch der VfL Gummersbach. Du hast eben gesagt, sie überraschen dich negativ, aber da sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Saison nochmal ein wenig intensiver drüber. Jetzt machen wir die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir dann zurück und dann sprechen wir ganz intensiv über die EHF Champions League. Weiter geht's in Episode 86 von Kreisab. Meine Gäste sind nach wie vor Christian Stein von Handball World und Susu Ole von beIN Sports aus Frankreich. Und die beiden haben am Wochenende sehr viel EHF Champions League geguckt. Deswegen sprechen wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher darüber. Die SG Flensburg-Handewitt, Christian, konnte in Płock in Polen mit 34-30 gewinnen. War die Leistung auch entsprechend eines Sieges würdig?
Ja, insgesamt muss man schon sagen, dass die SG sich da diesen Auswärtssieg verdient hat. Wenngleich man auch sagen muss, letztendlich waren es nur 2 starke Phasen, jeweils zum Ende der jeweiligen Halbzeit, wo Flensburg dann einfach wirklich dominant aufgetreten ist. Also es war über weite Strecken eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell. In den letzten 4 Minuten der ersten Halbzeit macht Flensburg 4 Tore in Folge. Die haben sie dann in der zweiten Halbzeit aber auch in ein paar Minuten wieder verspielt, hatten dann Probleme mit der offensiven 3-2-1 von Plotz und zum Schluss waren es dann wirklich auch aus meiner Sicht im Angriff dann Holger Lahndorf und Rasmus Lauge, die so die Verantwortung übernommen haben und wirklich diesen wichtigen ersten Auswärtserfolg in dieser Saison dann sichergestellt haben.
Aber Holger Lahndorf erfolgreich gegen eine 3-2-1-Deckung ist ja eigentlich nicht unbedingt sein Spiel.
Ja, wobei man natürlich auch bei Holger Lahndorf sagen muss, er geht natürlich immer gerne bekanntlich dahin, wo es auch weh tut. Und wenn er dann diese Lücken da sieht, das kam ihm dann insgesamt zu Pass. Bevor Plotzk auf diese 3-2-1-Deckung gegangen ist, hatte Flensburg da eigentlich offensiv wenig Probleme, weil man dann einfach mit den schnelleren Spielern ja einfach schneller auf den Beinen war und die Abwehr von Plotzk eigentlich zu unbeweglich, zu statisch da agiert hatte.
Wie viel hat Kentar Mahé gestern gespielt?
Nur zur Entlastung, würde ich es mal sagen. Also auch in der Schlussphase, aber die Hauptlast lag dann doch schon auf Mogensen, auf Lauge, auf Lahndorf, die so im Rückraum gewirbelt haben. Georgic hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Jakobsson auch nur punktuell. Also es war wirklich so, dass Flensburg das mehr oder weniger über die erste Garnitur mit einem Wechsel in der Abwehr zu Karlsson dann noch über die Bühne gebracht hat.
Das kann Kentar Mahé nicht zufriedenstellen, Susu, dass er so wenig Spielzeit bekommt. Hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt?
Ja gut, Kentar muss dazulernen. Also er spielt jetzt in einer großen Mannschaft mit seinem Trainer, der weiß ganz genau, was er will. Und ich glaube, er muss sich noch entwickeln in diese Richtung. Die Qualität hat er, also da mache ich mich keine große Sorge und er auch nicht. Er hat so am Wochenende gegen Plotzk ja wenig gespielt, seinen 2 Tore gemacht trotzdem. Manchmal spielt er mehr, manchmal weniger, gut, aber da ist er ziemlich locker bei der Sache und er weiß, dass wenn er alles tut dafür mehr zu spielen, wird er auch mehr spielen.
Also glaubst du, dass er auch die Geduld hat?
Ja, mit Sicherheit. Also Kentar ist wirklich zufrieden in Flensburg. Die Lage, der Verein, der Trainer, die Mannschaft, alles stimmt. Er ist zufrieden. Er will mehr, zumindest normal. Wenn er mir sagen würde, ja, ich will weniger, ist schon ein Problem. Er ist sehr, sehr ambitioniert, aber gut, er braucht Zeit. Da kein Problem.
Dann lass uns mal über die Spiele sprechen, die du am Wochenende gesehen hast, nämlich Vardar gegen Kielce und Paris gegen West Brem. Sprechen wir erstmal über WADA gegen Kielce. Also wie ich gehört habe, ich habe das Spiel allerdings nicht gesehen, in der ersten Halbzeit 2-3 Schiedsrichterentscheidungen in Richtung WADA, die das Spiel so leicht haben kippen lassen. Es gab allerdings auch viele 7 Meter von Kielce und Arpad Sterbik hat da einige entschärft. Also ich glaube 6 oder 7 waren es am Ende. Das kannst du mir jetzt besser sagen. Der hat überragend gehalten.
Er hat überragend gehalten. Vor allem hat er ein paar Spieler kaputt gemacht. Und ja, erste Reihe, sein Landsmann, also muss man auch so sagen, Aguina Galde von 7 Meter und von 6 Meter. Ja, er war sehr stark. Sehr stark, vor allem in der zweiten Hälfte. Die Leistung der Schiedsrichter, das war aber auch nicht entscheidend. Das war kein Spiel. War klar besser. Kielce hat auch nicht viel gezeigt. Das war teilweise sehr schwer, muss man auch sagen. Wieski und Uwe Sommer war nicht da und sie haben die nicht kompensieren können. Ja, war da, ich glaube, ist ein Kandidat für das Final Four. Sie spielen jetzt immer wieder stabiler, auch wenn das nicht schön ist. Ist das sehr effektiv. Aber ja, von Kielce war ich wirklich sehr enttäuscht.
Was muss denn bei Kielce besser werden, damit sie eine Chance haben, vielleicht wieder ins Final Four einzuziehen? Ich sehe das ehrlich gesagt in dieser Saison nicht.
Also ich glaube, sie haben mit den Abgängen von Grabacic und Musa schon nie so eine starke Abwehr wie früher. Und zweitens im Angriff, wenn Sommer nicht da ist oder da ist, aber keine Lust hat, was auch manchmal passiert, hat Kielce im Angriff Probleme, wirklich große Probleme. Man hat Kielce gesehen bei den Rhein-Neckar Löwen da, sie waren sehr gut. Dann ein Spiel später haben sie sehr schlecht gespielt. Stabil sind sie wirklich nicht. Sie verlieren deutlich mit WADA mit 10 oder 11 Tor, 10 Tor, glaube ich, am Ende. Und ja, hat dann Dushibayev nur über die Schiris gesprochen. Das zeigt auch keine große Selbstvertrauen im Moment.
Also in Kielce läuft es nicht wirklich rund. Dagegen, Christian, läuft es halt bei WADA im Prinzip perfekt, bis auf diese Niederlage. Ich glaube, gegen Kristianstad, die man absolut nicht eingeplant hat, sonst würden sie im Moment da bei 12-0 Punkten stehen.
Ja, im Moment haben sie 10 Punkte auf der Habenseite. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass sich da Barcelona und WADA den Kampf um den Gruppensieg am Ende liefern lassen, zumal ja auch die Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch da in Kristianstad ausgerutscht sind. Und ja, von daher bin ich da mal gespannt. Ich sehe aber letztendlich da Barcelona dennoch in der Favoritenrolle, da den Gruppensieg zu holen. Und dann wird man mal sehen, wie gut WADA tatsächlich ist, wenn es dann auf den Gegner aus der Parallelgruppe A dann geht.
Entschuldigung, ich muss das korrigieren. WADA hat natürlich nicht in Kristianstad verloren, sondern bei Kif-Kolding Kopenhagen. Genau so war es. Aber mit den ganzen Ks bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Also die Mannschaft, die im Moment der Gegner wäre, steht natürlich vorne und hinten noch nicht fest. Da müssen wir abwarten. Aber ich glaube, sowohl als Zweiter als auch als Erster mit der Heimstärke vor allem, Susu, das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei WADA, sind die auf jeden Fall in der nächsten Runde erstmal favorisiert.
Ja, absolut, ja. So in Skopje zu spielen ist immer sehr schwierig gewesen und dieses Jahr wie in der Vergangenheit. Das ist ein großer Vorteil für WADA, keine Frage. Und ich frage mich, es wird noch sich Sieg und Niederlage ergeben in dieser Gruppe, keine Frage. Aber wenn Barcelona in Skopje gewinnen muss, um den ersten Platz erreichen zu müssen, dann könnte interessant werden.
Apropos Heimvorteil, den gibt's bei PSG nicht so wirklich, oder?
Was hat mit Publikum zu tun, oder? Das war am Wochenende sehr gute Stimmung. Ah. In der Halle in Paris, das war voll sogar, die 4 Tribüne. Und endlich mal haben wir ein Top-Champions-League-Spiel gesehen in Paris, das der PSG für sich entschieden hat. Das war wirklich eine klasse Leistung von Paris.
Also funktioniert PSG schon so, wie sich Serdar Rusic das vorstellt? Weil nach den paar Monaten kann ich mir nicht vorstellen, dass er da schon komplett zufrieden ist mit der Mannschaft.
Nee, aber gut, man kennt nur Serdar Rusic. Er wusste ganz genau, wo er hin will. Am Anfang hat er auch die Situation mit seinem schnellen Spiel und schnellen Entscheidungen in Angriff hat er wirklich forciert und das war für ein paar Spieler nicht selbstverständlich. Nur steigt der PSG seit Wochen wirklich deutlich und das ist schon nicht schlecht, was sie zeigen können. Gestern war, wie gesagt, eine Top-Leistung von Paris, nicht nur von Paris. Also das Spiel war insgesamt sehr gut mit viel Engagement. Mit der roten Karte, mit Verletzung, also alles, was in ein Top-Champions-League-Spiel gehört. Und ja, mit ein bisschen Glück am Ende hat Paris gewonnen, aber war schon sehr, sehr gut, was sie geliefert haben.
Jetzt gab es eine rote Karte für Nikola Karabatic. Ich habe die Szene nicht gesehen. War das berechtigt?
Gut, die Situation ist klar. Er gibt Sliskovic einen im Gesicht, dann soll man einfach entscheiden, 2 Minuten oder rote Karte, aber die rote Karte ist überhaupt kein Skandal.
Und bei West Brem auf der anderen Seite hat man deutlich gemerkt, dass 2 Linkshänder fehlen von absolutem Top-Niveau mit Laszlo Natsch und Christian Zeitz. Oder hattest du den Eindruck, dass die Mannschaft das eigentlich ganz gut kompensieren kann?
Ja, nicht nur die beiden haben gefehlt, sondern ja, Nagy war gestern als Co-Trainer und Zeitz war nur als Zuschauer. Aber Gurias hat sich auch einen Tag vor dem Spiel verletzt, allein beim Sitzen. Und er könnte normalerweise nicht spielen, hat er gespielt, aber ganz ehrlich gesagt hat er auch nicht seine beste Tage erlebt. Gestern, er hat sogar den letzten Ball verloren, wo West Brem da nicht noch die Möglichkeit auszugleichen zu können. Er hat den Ball verloren, Barrasche hat einen Stoß gemacht und Tor gemacht und das war's. Bei West Brem haben zwei Spieler da überragend gespielt. Erstmal Mirko Halilovic im Tor, war also klasse, und Aaron Palmason, ähnlich. Aaron Palmason hat genialer gespielt.
Das ist ja auch ein super Spieler, wenn er denn fit ist. Er hat ja häufig leider gesundheitliche Probleme. Christian, wenn wir jetzt dann mal auf die Tabelle schauen, Paris mit 10-2, dahinter West Brem mit 9-3 und dann auf einmal trotzdem der THW Kiel, der ja so schlecht in die Saison gestartet ist, wie alle gesagt haben, mit 8-4 Punkten und Flensburg ebenfalls mit 8-4 Punkten. Sieht dann doch jetzt so aus, als wäre Platz 1 bis 4 völlig offen in dieser Gruppe, wo vorher alle gesagt haben, West Brem ist der Favorit.
West Brem hat natürlich jetzt auch noch ein paar Heimspiele, wo sie da problemlos den Gruppensieg noch eintüten können. Eine knappe Niederlage in Paris ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was man auf der Habenseite haben kann. Wenn man letztendlich das Heimspiel mit 3 Toren gewinnt, dann ist man im Direktvergleich schon mal vor PSG. Von daher sehe ich West Brem weiterhin als Favoriten in der Gruppe. Sie haben das Heimspiel gegen den THW natürlich auch entsprechend knapp gewonnen. Flensburg sehe ich da nicht in dieser Lage, um Platz 1 auf Dauer zu kämpfen, und glaube auch, dass die Belastung in der Bundesliga sich auf Dauer für beide Mannschaften nicht auszahlen kann.
Dann tippen wir doch einfach mal zum Abschluss der Expertenrunde in der heutigen Sendung von Kreis ab. Wer gewinnt denn die Gruppe A? PSG, West Brem, Kiel oder Flensburg, Susu?
West Brem.
Christian?
Da schließe ich mich an.
Und in Gruppe B, ist der Tipp WADA oder Barcelona?
Barca.
Auch da möchte ich nicht widersprechen.
Gut, also, dann haben wir das auch geklärt, wer diese Gruppen gewinnt, und in ein paar Monaten schauen wir dann mal, ob ihr recht behalten habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit recht herzlich. Das soll es erstmal gewesen sein. Kurze Pause noch und dann begrüße ich den Nationaltorhüter der HSG Wetzlar, Andreas Wolf, zum Interview der Woche. Auf geht's in den letzten Take, und das bedeutet wie immer, es ist Zeit für das Interview der Woche. Heute zu Gast ist so etwas wie der Mann der Stunde, zumindest zwischen den Pfosten der DKB Handball-Bundesliga und auch der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Er bringt derzeit überragende Leistungen, das kann man glaube ich so sagen, und heute wird er uns hoffentlich erklären, woran das denn genau liegt. Andreas Wolf von der HSG Wetzlar ist bei mir, hallo.
Guten Morgen.
Ja, bevor wir aber auf dich persönlich zu sprechen kommen, wollen wir heute kurz zurückblicken auf das Topspiel des Wochenendes. Ist leider nirgendwo zu sehen gewesen, aber das nur am Rande. Ihr habt gestern bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt und gerade in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Da stand es 11-10 nach den ersten 30 Minuten. Dann haben die Löwen einen Gang hochgeschaltet und am Ende relativ souverän gewonnen. Wie bewertest du die Partie insgesamt?
Ja, insgesamt ist natürlich eine 8-Tore-Niederlage auch bei den Rhein-Neckar-Löwen enttäuschend. Also vor allem, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, in der wir wirklich sehr gut gespielt haben, diszipliniert im Angriff agiert haben und sehr stark gedeckt haben. Es ist doch wirklich traurig, wenn man sich dann vor Augen führt, dass wir die zweite Halbzeit mit 9 Toren verlieren und noch 7 Tore erzielen und dabei 16 kassieren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Dämpfer für die Euphorie der letzten Wochen gewesen.
Ist euch am Ende die Kraft ausgegangen oder was war aus deiner Sicht der Hauptgrund für den Einbruch in der zweiten Hälfte?
Ich denke, dass das einfach so eine Kopfsache war. Ich meine, wenn man gegen die Großen führt, dann glaubt man immer an seine Chance, dann hat man die Überraschung vor Augen. Und wenn man dann auf einmal 2-3 Tore hinten liegt, auch, ich sag mal, durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen nicht gerade begünstigt, dann sieht man schon seine Fälle davon schwimmen. Dann ist die Stimmung schlechter, dann ist der Kopf gesenkt und dann verliert man seine Konzentration. Und dann haben wir eben solche Mannschaften wie die Löwen die Klasse, das Spiel dann in der Phase zu entscheiden.
Wie sehr ist denn der Kopf bei dir aktuell noch gesenkt? Denn du hörst dich schon so an, als würde dir das richtig auf den Sack gehen, um es mal auf gut Deutsch zu formulieren.
Ja, natürlich. Es war ja Spitzenspiel tituliert. Wir hatten einen super Lauf, haben zu Hause zwar, aber trotzdem Flensburg und Magdeburg geschlagen. Und also ich persönlich bin da jetzt nicht hingefahren, habe mir gedacht, oh, hoffentlich verlieren wir nicht mit 10 und kriegen da nicht auf den Sack, sondern ich wollte da schon punkten. Und wenn man sich die erste Halbzeit, wie gesagt, anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass das durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hätte. Aber so wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben, geht das einfach nicht. Und das ist halt einfach eine herbe Enttäuschung.
Wir wollen natürlich auch über die sportlich positiven Dinge in diesem Interview sprechen, zum Beispiel über das Spiel in der Vorwoche zu Hause gegen den BRC. Da hast du nur 8 Tore kassiert bis zur Mitte der zweiten Hälfte, 21-8. Stand es dann, als du runtergegangen bist? Warst du schon mal besser in Form als momentan?
Nee, ich denke nicht. Also ich denke schon, dass ich im letzten Jahr einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht habe. Da habe ich das zu Anfang der Saison auch immer wieder gebraucht und die Leistungen waren auch schwankend. Im Moment ist es, ich glaube, vom Erfolg relativ konstant. Also ich spiele eigentlich Woche für Woche doch mehr oder weniger zufriedenstellen und hoffe, dass es so weitergeht.
Was funktioniert denn in Abstimmung mit der Abwehr in dieser Saison vielleicht noch mal besser als in der vergangenen?
Ja, ich denke, dass wir einfach noch ein Jahr mehr zusammengespielt haben und wir uns dadurch noch besser kennengelernt haben und wir wissen, ich sag mal, welche Fehler der andere macht. Das heißt, man kann sich darauf einstellen und lässt sich dann von solchen Dingen nicht überraschen. Und also die Abwehr hat einfach nochmal Qualität zugelegt. Sicherlich auch dadurch, dass man eben eine so starke Saison im letzten Jahr gespielt hat. Das hat unglaublich Selbstbewusstsein gegeben.
Trotzdem war nicht so viel Konstanz in der letzten Saison vorhanden wie in dieser Spielzeit. Du hast eben auch schon gesagt, ihr habt auch Top-Teams zu Hause schon geschlagen, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur zu Hause gewesen ist. Ihr habt auch gegen andere Top-Teams schon gespielt, auch wenn da jetzt eine Niederlage bei den Rhein-Neckar-Löwen dabei war, die dir überhaupt nicht schmeckt, das ist ja ganz klar. Dennoch ist nochmal ein Entwicklungsschritt zu sehen. Glaubst du, dass die HSG Wetzlar sich dauerhaft ganz oben auch etablieren kann? Jetzt nicht unbedingt Top 3, aber vielleicht so um die Europapokalplätze. Ist das für diesen Verein möglich, deiner Meinung nach?
Also ich denke, dass wir, wie gesagt, einfach insgesamt in der Mannschaft einen Reifeprozess erlebt haben, dadurch, dass wir einen Weltstar wie Ivano Balic oder auch José Ombrados in unseren Reihen hatten, haben wir wirklich viel von ihm gelernt, vor allem auf mentaler Ebene. Man sieht auch, dass Steffen Feeth, nachdem er letzte Saison sehr durchwachsen agiert hat, diese Saison deutlich besser spielt, haben dann mit Yannick Kohlbacher einen wirklich überragenden jungen deutschen zukünftigen Nationalspieler in unsere Reihen bekommen, der mit Sebastian Weber sicherlich eines der besten Duos am Kreis darstellt und haben auch mit Joao Rasch den Weggang von unserem Top-Shooter Kent Robin Tönnesen doch mehr oder weniger gut kompensieren können und ja, haben einfach durch die guten Resultate in den letzten Wochen auch so einen kleinen internen Hype bekommen und spielen einfach unsere Sache locker und unaufgeregt runter.
Dabei seid ihr eigentlich gar nicht so gut in die Saison gestartet. Ihr habt im Pokal gegen Coburg verloren, seid da früh ausgeschieden. Dann gab es 2 Niederlagen in den ersten 3 Bundesligaspielen. Habt ihr euch da als Team mal zusammengesetzt oder wie ist der Umschwung zu erklären?
Ja, also zum Anfang war die Stimmung natürlich alles andere als gut. Wir hatten eine durchwachsene Vorbereitung in meinen Augen. Wir haben dann wirklich richtig schlecht gespielt gegen Coburg. Und Pokal hat sowieso seine eigenen Gesetze. Und ich denke, dass wir daraus dann einfach auch ein bisschen schlechte Stimmung mit die ersten Bundesliga-Partien mitgenommen haben. Haben uns natürlich gegen Berlin richtig dämlich angestellt und dafür auch zu Recht 6 Toren verloren. Haben dann gegen Hannover aber, als ich sag mal schon die erste Drucksituation da war, es geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und das sogar einigermaßen beeindruckend. Und auf dem Spiel haben wir dann einfach aufgebaut und haben uns von Woche zu Woche gesteigert.
Einen Namen, da möchte ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, den du eben erwähnt hast, ist José Ombrados, mit dem du zusammen gespielt hast. Was hat er dir mitgegeben für den weiteren Verlauf deiner Karriere? Gibt es da irgendwas Spezielles, an das du dich erinnerst, auch aus den Gesprächen mit ihm?
Also eigentlich jedes Gespräch mit José hat irgendwas beinhaltet, was ich mir behalten wollte oder konnte. Er ist einfach ein unglaublich erfahrener Torhüter und dazu auch noch ein super Typ. Also sowas habe ich noch nicht getroffen bisher in meinem Leben und er hat mir einfach eine gewisse Ruhe beigebracht, sage ich mal, im Tor. Ich war früher eher hektisch oder sowas, vor allem im Kopf oder sowas, aber inzwischen versuche ich doch eher ruhiger und fokussierter an die Sache ranzugehen und das habe ich zu großen Teilen ihm zu verdanken.
Sehr nette Worte da in Richtung José Ombrados. Habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir schreiben regelmäßig bei WhatsApp. Er spielt ja auch noch in Guadalajara und deshalb tauschen wir uns gegenseitig Nachrichten aus, wie es denn beim anderen läuft und vielleicht, denke, dass wir eigentlich ganz gute Freunde sind.
Vielleicht kannst du dann auch irgendwann mal da vorbeischauen, wenn der mit 60 noch spielt und du deine Karriere schon längst beendet hast. Aber bevor wir in die Zukunft schauen, gucken wir mal ein bisschen auf die Vergangenheit, gerade auch bei dir persönlich. Wie bist du denn selbst zum Handball gekommen?
Ich bin durch meinen Vater zum Handball gekommen. Also er hat zwar unterklassig, aber er hat Handball gespielt und hat meinen Bruder und mich immer in die Halle mitgenommen. Und diesen Sport fanden wir einfach so faszinierend. Wir haben in der Halbzeit dann aufs Tor geworfen alles. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir dann für uns beschlossen haben, zum Handball zu gehen. Und vom ersten Training an wollte ich da eigentlich nicht mehr weg.
Wie kam es dann irgendwann zu diesem Wechsel nach Kirchzell? Das ist ja nicht direkt um die Ecke deiner Heimatregion.
Nee, ich hatte ein kurzes Gastspiel bei der Jugendnationalmannschaft, war da ein, zwei Lehrgänge dabei. Und da hat der damalige Trainer Frank Hansel mich kurzzeitig entscheidend für ein großes Talent gehalten und hat mich Dr. Franziszek Fabian empfohlen. Der hat mich dann zu einem Probetraining in Großwaldstadt eingeladen, wo er und auch Gottfried Kunz zugeschaut haben. Und die beiden waren angetan von dem, was ich da geboten habe. Und vor allem Gottfried Kunz hat alles Mögliche in die Wege geleitet, dass ich den Weg nach Kirchzell gehen konnte. Und für mich gab es auch nichts zu überlegen und hat natürlich sofort zugesagt, als sich die Tür geöffnet hat.
Dabei hast du ja weder Jugend- noch Juniorennationalmannschaft gespielt. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst da mal bei ein, zwei Lehrgängen mit dabei. Gibt es da einen speziellen Grund? Denn in deiner Altersklasse gibt es jetzt nicht so viele andere bekannte deutsche Torhüter.
Ja gut, also es ist ja tendenziell so, dass man in der Jugend und Junioren ein gewisses Niveau hat. Ich hatte jetzt das Pech zum Beispiel, dass ich auch im Juniorenjahrgang war und die Entwicklung kommt ja einem im Regelfall erst so mit 18, 19, wo sich dann herauskristallisiert, wie gut ein Spieler wirklich wird. Und ich meine, die Konkurrenten, die damals die Position Torhüter bekleidet haben, sind Nils Dresrusse, der spielt in Lemgo erste Liga. Also auch kein schlechter. Und die anderen beiden waren, glaube ich, Robert Wetzel und Oliver Krechel. Die spielen jetzt beide in der zweiten Liga. Also es ist auch nicht so, dass da miserable Torhüter auf der Position gestanden hätten. Aber insgesamt hat es vielleicht einfach dann ein bisschen an Bekanntheit gefehlt oder auch an Unterstützung, weil zum Beispiel der Frank Hansel mit mir dann nicht so zurechtkam, wie er sich das vielleicht gewünscht hat. Und dann hat sich das einfach nicht mehr ergeben.
Trotzdem hast du am Ende den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste dabei. Und du bist aber bei der WM in Katar als einziger Spieler im Kader nicht zum Einsatz gekommen. Fühlst du dich trotzdem mittlerweile als wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft? Ging ja relativ schnell dann in den letzten Monaten.
Ja gut, zum wichtigen Bestandteil fehlt natürlich noch einiges. Ich glaube, jetzt abzuwarten, wie meine Rolle jetzt im nächsten Lehrgang beispielsweise sein wird. Ich meine, Nummer 3 ist man jetzt nicht der Halsbringer in einer Mannschaft, ja. Aber falls jetzt der Trainer dann doch vermehrt auf mich setzen sollte, würde mich das natürlich freuen und ich würde dann auch versuchen, das Vertrauen, das er in mich setzt, ich meine, er nominiert mich ja auch, inzwischen zu jedem Jahrgang dann zurückzuzahlen.
Ich glaube, das hat zuletzt auch ganz gut geklappt, zum Beispiel bei diesem Qualifikationsspiel in Spanien, auch wenn es da eine Niederlage gab. Trotzdem, die Aussichten für dich sind, glaube ich, nicht die allerschlechtesten. Wir kommen zu den Hörerfragen in diesem Interview und es gibt ein paar interessante, die sich vor allem um deine Zukunft drehen, denn da gibt es viele Spekulationen. Wann wird es denn dazu von deiner Seite eine Aussage geben? Bis wann willst du dich entschieden haben?
Also ich denke, dass da bis zum Jahreswechsel eine Entscheidung gefallen sein wird. Inwiefern die publiziert wird, weiß ich nicht. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf, da muss ich mit der HSG auch nochmal sprechen. Aber wie gesagt, ich denke, vor dem Jahreswechsel wird da Klarheit herrschen.
Du hast dich aber für dich persönlich schon entschieden, was du machen möchtest in der kommenden Saison?
Ja, ich habe für mich persönlich eine Entscheidung gefällt, ja.
Was war denn ausschlaggebend bei der Entscheidung?
Es ist natürlich wichtig, dass man sich weiterentwickelt, sowohl menschlich als auch sportlich. Und dann kann es gut sein, wenn man Veränderungen herbeiführt, aber es kann auch gut sein, wenn man sich einfach in den Bereichen, in denen man sich wohlfühlt, dass man denen die Stange hält. Und von daher muss man vielleicht abwarten, was bei mir jetzt als nächstes der Fall sein wird. Da werde ich mich natürlich jetzt nicht konkret zu äußern, sonst könnt ihr mir ableiten, wie die Entscheidung ausfällt. Und bitte mir da einfach noch ein bisschen Geduld.
Also das Ende des Jahres ist ja nicht mehr so lange hin. Ich denke mal, dass wir das dann auch alle mitbekommen werden. Wenn da mehrere Vereine da was zu sagen haben, dann kann sich jetzt jeder denken, wo das vielleicht dann auch hingeht. Aber das ist eine witzige Hörerfrage an dieser Stelle. Wo gefällt es ihm am besten? Im Südwesten oder im Norden von Deutschland?
Ja, das hört sich nach einer kleinen Falle an. Die Antwort ist eigentlich, dass es mir im Westen am besten gefällt. Da bin ich auch geboren. Deshalb denke ich, dass man da vielleicht jetzt nicht die Antwort bekommen hat, auf die man gehofft hat.
Na gut, dann gehe ich einfach mal weiter zur nächsten Hörerfrage. Wie bereitest du dich auf Wurfbilder von Schützen vor?
Ja, ich schaue viel Video. Wir haben ein Programm bei der HSG, das heißt Sideline. Das erleichtert einem die Arbeit ungemein. Man lädt sich die Videos runter auf sportlaunch.tv. Das ist eine Plattform, auf die jeder Bundesligist seine Videos hochladen muss. Und man hat jedes Spiel, das die anderen gespielt haben, zur Verfügung, kann sich dann diejenigen rauspicken, die man sich anschauen möchte und kann die dann zusammenschneiden und hat dann in meist so ungefähr 15 Minuten langen Clips die Wurfbilder der Gegner schon schützen und kann sich die halt so oft man es braucht anschauen und verinnerlichen.
Mal eine Zwischenfrage von mir an der Stelle. Gegen welchen Schützen ist es denn bisher in der Bundesliga für dich am schwierigsten gewesen? Wer hat dich so richtig auf den Hintern gesetzt, mehrfach vielleicht?
Ja, ich denke, dass es bei mir vor allem Außenspieler sind. Also da fallen mir jetzt direkt spontan Uwe Gensheimer und Robert Weber ein, die natürlich beide Weltklasse-Spieler sind, die ein unglaubliches Wurfrepertoire haben, was Uwe jetzt gestern wieder an den Tag gelegt hat. Und bin mir ziemlich sicher, dass ich mich gegen die beiden am schwersten getan habe bisher.
Das heißt, mit der letzten Hörerfrage treffe ich da wahrscheinlich genau den richtigen Punkt. Das ist auch die Geschichte, wo du am meisten Steigerungsbedarf bei dir selber siehst, gegen die Außenschützen?
Ja, mit Sicherheit. Also da muss ich noch um einiges ruhiger agieren. Ich verliere doch zuweilen da etwas den Kopf und neige zu überfrühten Reaktionen und muss da einfach noch ein bisschen geduldiger auf die Wurfaktion des Schützen warten, um mir dann nicht mein Stellungsspiel im letzten Moment jedes Mal zu zerstören.
Dann letzte Frage von mir in diesem Gespräch an dich. Wohin geht's denn für die HSG Wetzlar in dieser Saison? 15-7 Punkte habt ihr im Moment, Platz 5 nach 11 Spieltagen, sieht sehr, sehr gut aus. Ist der Europapokal möglich? Glaubst du dran?
Ja, ich möchte noch nicht über Europa reden. Ich denke, unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt. Wir haben jetzt natürlich eine super Serie gehabt, viele Punkte gesammelt. Aber wir stehen noch vor einigen schweren Spielen jetzt. Wir haben geschaut, wir spielen jetzt in Göppingen, gegen Kiel, gegen Hamburg, gegen Melsungen. Das sind alles Spiele, die man durchaus verlieren kann. Nicht muss, aber wie gesagt kann. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall 100% Leistung bringen müssen, wenn nicht mehr. Und sollten wir diese Partien siegreich bestreiten, dann kann man vielleicht das Wort Europa in den Mund nehmen.
Das glaube ich allerdings auch bei diesen Gegnern. Wenn da 4 Siege bei rausspringen, ich glaube, dann wird es schwer, dass er nicht nach Europa kommt. Andreas, ich danke dir recht herzlich für deine offenen und ehrlichen Worte. Und ja, wer meint, er muss aus gewissen Aussagen ein bisschen was herausinterpretieren, der kann das gerne tun. Wir sind durch mit der heutigen Sendung. Es gibt natürlich noch die Quizfrage der Vorwoche aufzulösen. Die war, welches Team neben Australien wurde trotz sportlicher Qualifikation die Teilnahme an der WM 2015 verweigert? Das war der Bahrain. Und es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Es gibt einen zweiten Spieler mit dem Namen Andreas Wolf im deutschen Profi-Handball. Für welchen Verein lief dieser Spieler denn vor nicht allzu langer Zeit mal in der zweiten Liga auf, wenn auch nur zweimal? Wer das weiß, der weiß jede Menge von Handball, kann uns das gerne auch schreiben unter facebook.com/kreisab. Wir sind auch bei Twitter unterwegs, @kreisab.de oder auf unserer Internetseite. Da findet ihr alle Informationen ganz kompakt unter kreisab.de. Das war's für die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche seid ihr dann hoffentlich wieder mit dabei. Bis dann.